Viele Stimmen ringen immer um unsere
Aufmerksamkeit. Mal die Leisen, mal die Lauten. Und mal ein Anruf, mal irgendein Amt, mal die Kinder, mal die Eltern, mal dies, mal das. Auf welche sollen wir hören? Natürlich meint jeder, der anfängt, seine Stimme ist die besonders wichtige, ist die besonders relevante, ist das, was unsere ganze Aufmerksamkeit benötigt. Aber Jesus hat seinen Anspruch untermauert. Sowohl in unserem Text, der da schon steht, den wir gleich lesen wollen, als auch mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Und er möchte, dass wir nicht nur hören, sondern dass wir wirklich ihm die Aufmerksamkeit schenken und sagen, okay, was hast du uns zu sagen? Was möchtest du, dass wir mitnehmen? Nicht einfach nur als Rat für ein besseres Leben. Nicht nur als Tipp, um durch diese Zeit gut durchzukommen, sondern du, der du den Tod überwunden hast, der Einzige ist, der von den Toten auferstanden ist und lebt, aufgefahren ist und im Himmel sitzt. Was möchtest du uns mitteilen aus dieser Perspektive heraus? Und so möchte er uns in diesem Abschnitt auffordern, Jesu Autorität zu beherzigen. Wir wollen mehrere Gründe dafür betrachten und lesen dazu zuerst in Matthäus 21 die Verse 18 bis 22. Nun heißt es, des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn. Und als er einen Feigenbaum an dem Weg sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, nie mehr komme Frucht von dir in Ewigkeit. Und sogleich verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum sogleich verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und werfe dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Wir sehen zuerst, Jesu Wort hat Macht. Er geht mit seinen Jüngern hier zurück in die Stadt, zurück nach Jerusalem, und auf dem Weg spricht er zu diesem Feigenbaum, der dann auf der Stelle verdorrt. Nun, das tat er nicht willkürlich oder aus Frust zu sagen, ich wollte doch was essen und da ist nichts, jetzt weg mit dir. Sondern der Baum sah auf den ersten Blick sehr fruchtbar aus, aber er hatte nichts zu bieten. Die Blätter waren da, es sah gut aus auf die Distanz und er kommt näher und sagt, da ist nichts da als nur dieses Blätterwerk. Und er benutzt das als Bild für Jerusalem, in das er jetzt hineingeht. Und somit offenbart Jesus hier dann mit seinem Wort den eigentlichen Zustand des Baumes. Und die Jünger wundern sich, wie kann das so schnell passieren? Und wir finden diese Art von Handlung bei Jesus nur dieses einzige Mal hier in der Schrift. Das heißt, dass er das nicht einfach willkürlich macht, immer wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, sondern er macht das dieses Mal, um ein Bild zu repräsentieren von dem, was hier passiert. Und deswegen auch die Überlegung, wie sieht es bei uns aus? Wenn man mal das Blätterwerk beiseite nimmt. Am Sonntag sehen wir hier alle toll aus. Sehen gut aus, sind ordentlich angezogen, benehmen uns, keiner fällt irgendwie negativ auf. Ist doch alles wunderbar. Aber wenn ich unsere Gesellschaft recht kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass das immer zu Hause, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft auch so läuft. Und was ist, wenn man näher herankommt? Sieht man dann Frucht? Sieht man dann etwas, Dankeschön, sieht man dann etwas, was bleibt, was wovon andere auch genährt werden können? Jesus wollte hingehen und von diesem Feigenbaum die Frucht nehmen, weil er Hunger hatte, weil er sich daran stillen wollte, weil er davon genährt werden wollte. Können andere von uns gestärkt, ermutigt werden? Oder sagen sie, naja, sieht ganz schön aus, aber wenn ich rankomme, dann ist da nichts zu finden. Und so verflucht er hier diesen Baum, dass er sofort vergeht, weil in Sacharja 3, Vers 10 hat Gott eigentlich eine Verheißung gegeben und er sagte, an jenem Tag, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr einer den anderen einladen unter dem Weinstock und unter dem Feigenbaum. Also Weinstock und Feigenbaum waren eigentlich Bilder des Segens, Bilder des Reichtums, Bilder der Versorgung von Gott. Und er sagte, so soll es eigentlich sein, aber es sieht so aus, als wenn dort alles da ist, aber da ist nichts da. Warum nicht? Da können wir einmal zurück in Matthäus gehen, wenn du das mit aufgeschlagen hast. War zu lang, um es an die Leinwand zu projizieren. Matthäus Kapitel 3, da hatte Johannes der Täufer, auf den wir später auch nochmal zu sprechen kommen, gepredigt. Und dort heißt es dann ab Vers 7 in Matthäus 3, als aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, den kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wenn der Baum keine Frucht bringt, dann ist er nicht zu gebrauchen. Und Jesus schaute an den Baum und sagte, ich bin gekommen und ich wollte Frucht finden. Und da waren zwar Blätter, aber da war keine Frucht und die Blätter kann ich nicht essen. Oder die nähren mich zumindest nicht. Ja. Wie sieht es bei uns aus? Ist da diese Frucht? Ist da die Frucht des Geistes? Ist dort Liebe, Freude, Friede, Langmut, Enthaltsamkeit? Und können andere ermutigt werden, weil sie dieses an uns sehen? Oder ist es auch nur Schau nach außen, aber nichts drin? Nun, Jesus tut diese Handlung und er gebraucht das dann, um eine Lektion zu vermitteln. Wir hatten es gelesen, zurück in Matthäus 21 und Vers 21. Da antwortet Jesus und sprach zu ihm, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr das nicht nur, was ich jetzt beim Feigenbaum getan habe, tun, sondern auch zu einem Berg sprechen, hebe dich und werf dich ins Meer und es wird geschehen. Und diese Kraft des Gebets steht allen Gläubigen zur Verfügung. Er sagt in Vers 21, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum machen. Sondern, also das ist nicht nur, dass Jesus dieses tun könnte, sondern er sagt es zu seinen Jüngern, er sagt es zu uns. Aber, wendest du vielleicht ein, das ist nicht meine Erfahrung. Ich bete für eine Situation schon so lange und es ändert sich nichts. Oder ich bete für die Nachbarn, die kommen immer noch nicht zum Glauben. Ich bete für diese Krankheit und die Person ist vielleicht sogar gestorben. Woran liegt das? Der Glaube, von dem hier gesprochen ist, ist ja eine innere Überzeugung. So steht das auch in Jakobus 1, wo er sagt, wenn ihr bittet, dann sollen wir nicht hin und her schwankend sein, ja, sondern dann sollen wir nicht erwarten, dass Gott es erfüllt. Das stimmt. Aber dieser Glaube ist nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern dieser Glaube hat auch eine objektive Komponente, eine Übereinstimmung mit Gottes Willen. So heißt es in Johannes 14, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wenn er dieses hier so ausdrückt, dann heißt es nicht, ihr müsst einfach als Formel in Jesu Namen hinten dran hängen und dann passiert es. Sondern wenn ihr etwas bittet in meinem Interesse, in dem, was den Herrn verherrlicht. Und so sagt er hier, dieses war jetzt nicht einfach nur das Gebet an sich hat die Macht und ich kann einen Baum verfluchen, ich kann Berge versetzen, sondern ich komme hier hin und ich bin immer sagen, Gott will hier etwas ausdrücken. Und ich bitte jetzt darum und der Herr tut es. Okay. Und bei diesem Gebet geht es nicht darum, unseren Glauben zu beweisen, sondern Gottes Größe, seine Fähigkeit zu wirken, zu belegen. Weil sonst benutzen Menschen das gerne oder versuchen das, experimentieren damit und sagen, Jesus, du hast das gesagt, ich versuche das mal mit dem Berg da vorne. Oder ich versuche das mal mit dem Haus des Nachbarn. Oder. Und das ist nicht, wie es konzipiert ist. Das ist nicht, was er hier zusagt. Aber das ist so wichtig, weil sonst, was machst du, wenn du, ich habe das diese Woche gehabt, Pastor Fett, der ja auch schon hier war und gepredigt hat, das war das, was Samuel erwähnt hat. Für die letzten Monate haben Geschwister überall auf der Welt für ihn gebetet, er braucht eine neue Leber. Er hat es nicht überlebt, er ist gestern heimgegangen. Haben die Leute nicht genug Glauben gehabt? Was willst du den Leuten sagen? Wir haben andere hier, die haben, Eltern sind gestorben, Kinder sind gestorben, Eheleute sind gestorben. Hatten die nicht genug Glauben gehabt? Das ist nicht, was es ist. Sondern er beschreibt dieses hier und sagt, okay, es ist, wenn ihr in diesem vertraut, dann wird Gott ja Gebete erhören. Aber dieser Glaube ist dieses Vertrauen in den Herrn, dass er tun wird, was ihn verherrlicht, was seine Größe zeigt. Ja, manchmal ist das, dass er Wunder tut, dass er von Krankheiten heilt, dass er eine Situation komplett ändert. Gott ist absolut fähig zu tun. Und das hat er hier damit bewiesen, mit diesem Feigenbaum zu sagen. Der ist in dem einen Moment, blüht er, auch wenn er keine Früchte hatte, aber die Blätter waren da und kurz darauf ist das alles weg. Aber es ist innerhalb dieses Rahmens von Gottes Willen. Und so sollen wir eben diese Verheißung nicht für eigene Experimente missbrauchen. Wenn wir auch daran denken, und wir hatten das in der Einführung schon erwähnt, mit dem Vater unser, was sagt es? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wenn er jetzt also hier einlädt zu sagen, ihr dürft bitten, dann ist es nicht, ich bitte einfach für mich, damit all das passiert, damit ich keine Umwege habe, damit ich keine Schwierigkeiten habe, sondern dass wir ihm vertrauen und dass er das wirkt, was ihm im Endeffekt die größte Ehre gibt. So möchte ich einmal noch zeigen, dass wir beten dürfen. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ein Vers, den ich immer gerne gebrauche, wir dürfen nicht nur kommen, wir dürfen zuversichtlich, mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Aber wozu? Es sagt es ja hier, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden. Aber wozu brauche ich das, wenn Gott all das tut, was ich möchte? Die Barmherzigkeit und die Gnade zeigt sich ja gerade darin, dass Gott nicht unbedingt immer die Umstände ändert, aber dass er mir die Kraft und die Gnade hilft, gibt, um mit den Umständen klarzukommen. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo Sünde, wo Schmerz, wo Leid, wo Tod Teil dieses Lebens ist. Und Gottes Absicht im Moment ist nicht, dieses hier jetzt wegzunehmen, sondern seine Absicht ist, uns eine Perspektive und ein Leben darüber hinaus zu geben, für das es sich lohnt zu leben, in das er selber aufgefahren ist. Da müssen wir bedenken, das Gebet ist nicht dazu da, unsere Bequemlichkeit zu fördern, sondern Gottes Botschaft zu illustrieren. Und unser Problem ist, dass wir nicht immer wissen, was es am meisten fördert. Aber wir lesen in Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Und das war dann zu sagen, dann erhört Gott nicht unbedingt. Okay? Nicht, dass die Bitte unbedingt immer verkehrt ist. Es ist doch gut, es ist doch nett, wenn wir dafür beten, dass andere gesund werden, dass sie einen Weg aus den Schulden finden, dass sie Arbeit finden, dass sie eine neue Wohnung finden. Das ist doch legitim. Ja, ist es. Okay. Aber wir wissen manchmal nicht, was verherrlicht den Herrn am meisten. Okay. verherrlicht es ihn und zieht es andere mehr zum Herrn, zu sehen, hier war eine Person, die war krank und Gott heilt sie auf übernatürliche Art und Weise. Ist das ein Zeugnis? Absolut. Ist es manchmal auch ein Zeugnis, dass Gott die Person nicht heilt und den Hinterbliebenen Kraft und Gnade schenkt, zu sagen, ich bin nicht ohne Hoffnung. Und wir sind durch dieses gegangen, aber wir trauern nicht wie die, die keine Hoffnung haben, 1. Thessalonicher 4. Und wir haben eine Hoffnung, der Herr ist auferstanden. Unsere Hoffnung ist nicht darauf, dass uns nichts passiert. Unsere Hoffnung ist nicht darauf, dass wir nicht leiden. Unsere Hoffnung ist auf den Herrn, der den Tod überwunden hat. Und wenn es um seine Autorität geht, dann ist seine Autorität nicht gemeint als Superkraft, die er dir gibt, damit du so über den Umständen schwebst, sondern eine Gnade und eine Barmherzigkeit, die trägt in den Umständen, die hindurchträgt und die uns zu ihm führen wird. Und so lehrt er es hier und sagt ihnen, ich habe jetzt dieses gesprochen und der Baum ist sofort verdorrt, aber auch ihr, wenn ihr nach dem Willen des Herrn bittet, ihr könnt beten und ihr dürft wissen, dass Gott hört und dass er ja die Umstände ändern kann und dass auch dort, wo er es nicht tut, er seine Gnade gibt und euch trägt. Und dann geht er weiter und kommt in den Tempel. Und ich möchte, dass wir es zuerst lesen. Das sind dann die Verse 23 bis 27. Und als er in den Tempel kam, traten, als er lehrte, die Hohenpriester und die Ältesten des Volkes zu ihm und sprachen, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Und wenn ihr es mir sagt, so werde auch ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Sie aber überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr denn nicht geglaubt? Wenn wir sagen von Menschen, so werden sie sagen, haben wir die Volksmenge zu fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sagte er ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Jesu Dienst ist von Gott autorisiert. Er kommt wieder in den Tempel und die Priester fragen ihn, wer hat dich autorisiert? Wer hat dir die Erlaubnis gegeben, hier im Tempel zu predigen und kurze Zeit vorher diesen Tempel auch zu reinigen und die anderen rauszujagen? Und Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. War die Autorität von Johannes göttlicher Natur oder von den Menschen? Jesus lenkt hier nicht vom Thema ab, denn Johannes selber hatte seinen Dienst ja bestätigt. So lesen wir in Johannes 1, ab Vers 25, dass sie Johannes fragten und sprachen zu ihm, was taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt, von dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Dies geschah zu Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und so, wenn er jetzt sagt, okay, bei Johannes, wie war es dort? Ja, denn er hat von mir gezeugt. Und Johannes war ja auch in einer ähnlichen Situation, denn auch er war nicht von den jüdischen Autoritäten eingesetzt worden. Deswegen haben sie ihn gefragt, warum machst du das? Und dennoch waren sie beide vom Volk aufgrund ihrer Verkündigung und ihres Dienstes als Propheten anerkannt. Und das wissen auch die Schriftgelehrten. Deswegen sagen sie, ja, zu sagen, das war rein menschlich, das sagen wir lieber nicht, weil dann gibt es hier einen Riesenaufstand. Also sagen von Gott, das können wir nicht, weil dann sagst du ja, er hat meinen Dienst bestätigt, dann sind wir beide von Gott, warum hindert ihr uns dann? Okay. Und deswegen sagen sie, wir sagen nichts dazu. Wir wissen es nicht. Wer selber nicht ehrlich ist, verdient auch keine ehrliche Antwort. sie wollten nicht wirklich wissen, weil sie haben seine Taten miterlebt, sie haben seine Verkündigung gehört. Es war offensichtlich, dass sein Dienst vom Herrn war. Aber weil sie nicht bereit waren, auf die Antwort zu hören, und dann haben sie auch keine Antwort verdient. Und das dürfen wir auch für uns mitnehmen. Ja, manchmal, Leute, mal ein, was ist damit? Wie ist das? Wie soll man das in der Schrift verstehen? Wenn jemand aufrichtig Fragen hat, sollen wir gute Antworten geben. Aber wenn du merkst, die wollen nur irgendwelche Fehler finden, und du kannst sogar sie direkt fragen, zu sagen, okay, wenn ich dir das zeigen könnte, wenn ich dir eine gute Erklärung geben könnte, würdest du deine Meinung ändern? Die meisten, wenn sie ehrlich sind, sagen nein, dann sagst du, dann brauche ich dir das auch nicht erzählen, wenn es eh und je nichts ändert. Ja? Und so ist Jesus hier vorgegangen. Und gleichzeitig finden wir, dieses ist berichtet für uns, dass die Fragen gestellt wurden. Und die Evangelien berichten dies alles, weil sie der Überzeugung sind, wenn wir das Leben Jesu sehen, dann ergibt das diese Autorität. Dann selbst wenn darauf hingewiesen wird, dass Leute die Fragen gestellt haben, woher hast du die Autorität? Dass einfach von seinem Wandel das offensichtlich ist. So lesen wir am Ende von Johannes, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus von den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Evangelien sagen, wir haben dieses aufgeschrieben, einfach nur das Leben Jesu niedergeschrieben, damit ihr glaubt. Gar nicht, wir haben argumentiert. Das machen dann die Briefe zum Teil. Aber die Evangelien sind einfach nur ein Lebensbericht von Jesus und sagt, wenn du sein Leben liest, wenn du die, was er getan hat, was er gesagt hat, wenn du das hörst, dann wird dich das, wenn du aufrichtig bist, dazu bringen, ihm zu vertrauen. Und Jesus hat uns dann beauftragt, genau diese Botschaft auch weiterzugeben. So lesen wir in Johannes 17, als Jesus zum Vater betet, sagt er, wie du, himmlischer Vater, mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, also die Jünger, die er jetzt vor sich hatte, die Apostel, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Wie du mich gesandt hast, so sende ich sie jetzt. Nicht nur mit einer Botschaft, sondern ich heilige sie durch die Wahrheit und ich bete, dass nicht nur jetzt diese Apostel, sondern auch die, die dann durch sie über die Jahrhunderte hinweg zum Glauben kommen, dass auch sie so verändert werden, dass sie in dieser Ausrichtung eins sind und dass es dann ein Zeugnis für die Welt ist, damit auch sie glauben, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Und deswegen verweisen wir auch auf so viele Bibelverse. Weil wir wollen, seht, das ist nicht einfach, das ist, was Volker denkt. Weil es eigentlich völlig unerheblich ist, was ich denke. Meine Meinung ist nicht besser als die Meinung von irgendeinem anderen von euch. Und wir wollen zeigen, hier ist, was Jesus sagt. Und es ist seine Autorität. Und sie kommt direkt aus dem Wort. Und er wurde hier hinterfragt und er sagte, ja, hier ist meine Autorität. Und dann dreht er das um und fragt, die, die ihn gefragt haben, fragt die Schriftgelehrten, fragt die Hohenpriester ab Vers 28. Was meint ihr hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, gehe heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihm und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm, auch Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, so dass ihr ihm geglaubt hättet. Dann sehen wir, Jesus erwartet eine Antwort. Er vertauscht hier die Rollen und fragt jetzt die Gelehrten, was entspricht mehr dem Willen des Vaters? Die richtige Antwort geben oder das richtige Tun? Die Schriftgelehrten geben ihm die richtige Antwort, aber sie handeln nicht danach. Sagen, ja, ja, der Erste, der zwar zuerst gesagt hat, nee, ich will nicht, aber dann wenigstens hingegangen ist in den Weinstock und gearbeitet hat. Und dann sagt Jesus, darum werden Zöllner und Huren eher ins Reich kommen als ihr. Diese haben zwar den moralischen Willen Gottes ignoriert, aber auf die Predigt des Johannes hin haben sie Buße getan. Die Schriftgelehrten hingegen haben keine Buße getan, selbst als sie die Veränderung in den anderen beobachtet haben. Aber wie sieht es bei uns aus? Keiner hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Keiner hat immer den Willen des Vaters getan. Aber haben wir das eingesehen und haben wir es geändert? Jesus sagt das, oder berichtet dieses, weil es immer noch die Möglichkeit zur Umkehr gibt. Aber wir müssen gleichzeitig seiner Warnung auch glauben. Und dann, falls es vorher nicht klar genug war, als er dann über Johannes gefragt hatte, dann hat er hier gesagt, denn Vers 32, Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit. Er hatte gerade vorher gefragt, Johannes, war es von Gott oder war es von den Menschen? Er sagte, falls ihr immer ihr wirklich noch Zweifel habt, er kam im Weg der Gerechtigkeit, er hat Gottes Botschaft weitergegeben. Aber was war dieser Weg der Gerechtigkeit? War er gerecht, weil er Kamelhaar trug und Honig und Heuschrecken aß? Hat ihn das gerecht gemacht? Nee. Schau nochmal, wenn du die Bibel dabei hast, Vers 32. Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr saht, gereut es auch danach nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Dreimal spricht er vom Glauben in diesem Vers. Warum? Weil die Gerechtigkeit ist immer nur eine Gerechtigkeit allein aus Glauben. Was war die Verkündigung von Johannes? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Und ihr kamt dorthin und sagten, wir brauchen das nicht. Die Zöllner und die Huren und die Sünder, die sich als solche erkannten, die glaubten es und sagten, das stimmt. Aber wenn wir jetzt umkehren, wenn es uns reut, nicht nur, ja, tut mir leid, war nicht so gut gewesen, sondern wirklich, ich habe mich vor Gott schuldig gemacht, dann sagt Jesus, ja, dafür bin ich gekommen. Und dort, wenn wir Buße tun, dann gibt es eine Umkehr, dann gibt es auch Vergebung. Gottes Botschaft ist ein Aufruf zur Buße. Und wer umkehrt, dem steht das Reich Gottes offen. Egal, wie die Vergangenheit war. Deswegen führt er hier diese Person auf und sagte, der Abschaum der Gesellschaft, diejenigen, die offensichtlich, die deutlich gesündigt haben, die in jeglicher Art von Abhängigkeit waren, die werden in das Reich Gottes gehen. Aber ihr, die ihr das nicht für nötig haltet, ihr werdet nicht hineingehen. Denn wer das Angebot ausschlägt, der bleibt außen vor. Egal wie gerecht diese Personen anderen Menschen erscheinen mögen. Ob sie hohepriesterlich aussehen, ob sie regelmäßig in die Gemeinde gehen, ob sie sich einen anständigen Job haben, was auch immer. Wenn wir über den Willen des Vaters reden, wenn wir über Autorität reden, dann Gott hat die Autorität. Und die Frage ist, höre ich auf seine Autorität? Und hören ist nicht einfach nur zu sagen, ja, oder sogar, ja, Herr, sondern, was mache ich denn damit? Und deswegen ist die Veränderung, die sich zeigen soll, auch nicht, dass ich die Lieder mitsinge. Das ist gut, ich mag es, wenn wir gemeinsam singen. Aber Gott schaut dabei mehr darauf, ob ich das meine vom Herzen, als ob ich den Ton genau richtig treffe. Und somit gibt es auch für mich eine Gelegenheit, dass ich zu seiner Ehre singen kann. Okay? Weil den Ton treffe ich nicht, aber ich hoffe den Herzenston schon. Okay? Das ist, worauf Gott schaut. Okay? Und dann fügt er gleich noch ein anderes Gleichnis hinzu, ab Vers 33. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und einen Kelter darin grub und einen Turm baute. Er verpachte ihn an die Weingärten und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihn ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Sie sagten zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen. Den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmengen, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Und dann viertens, Jesu Ablehnung führt zum Gericht. Er erzählt hier ein weiteres Gleichnis, was ganz offensichtlich auf ihn gemünzt ist und so deutlich war, dass auch die Schriftgelehrten am Ende sagen, oh, der redet über uns. Der Weinberg war bekannt und in Jesaja 5 schon auf Israel bezogen. Dort heißt es, singen will ich von meinem Freund das Lied meines Liebsten von seinem Weinberg. Einen Weinberg hatte mein Freund auf einem fetten Hügel. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Er baute einen Turm in seine Mitte und hieb auch eine Kelterkufe darin aus. Dann erwartete er, dass er Trauben bringe. Doch er brachte schlechte Beeren. Und nun, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Und dann Vers 7, der Weinberg des Herrn der Herrscharen ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die Bepflanzung seiner Lust. Also wenn er dieses Gleichnis erzählt, dann wussten sie, das ist nicht einfach nur ein Bild von einem Weinberg. Das ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern dass es sich auf das Volk bezog. Und hier war eben der Besitzer, der hatte diesen Weinberg Pächtern anvertraut und sie haben keine Frucht abgeliefert. Alle Knechte, die der Herr sandte, wurde abgelehnt. Ja. Und das bezog immer wieder auf die Propheten, die der Herr immer wieder schickte. Und zuletzt sandte er seinen Sohn. Das wird bestätigt in Hebräer 1. Dort heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Wir wieder hier von der Autorität reden. Sie hatten ihn hinterfragt, zu sagen, hey, was ist deine Autorität? Er sagte, ja, wie sieht's mit Johannes aus? Ihr seid nicht ehrlich. Und er hatte die ganze Zeit hindurch, hatte Gott immer wieder Propheten gesandt. Alttestamentlichen Propheten, dann auch Johannes, der zu den letzten der Propheten gehörte, haben darauf hingedeutet. Und sie haben sie hinausgestoßen, haben einige getötet, haben nicht darauf hören wollen, haben keine Umkehr, sind nicht umgekehrt. Okay. Und er sagte, zuletzt wird er seinen Sohn geben. Okay. Übrigens, ich benutze das immer sehr gerne mit anderen, die Propheten nach Jesus haben, seien es christliche Sekten, sei es Islam. Wenn ein Prophet nach Jesus kommt, kannst du die Stelle nehmen und sagen, Gott hat am Ende der Zeiten, es gab nicht mehr als seinen Sohn zu senden. Und das ist auch in diesem Gleichnis. Er hat immer wieder Propheten gesandt. Zuletzt gibt er ihm noch eine Gelegenheit und er sendet seinen Sohn. Und dennoch wird dieser Erbe, wird der Besitzer auch hinausgeworfen und getötet. So wie Jesus auch in Lukas 13 ankündigt. Wo er sagt, ich muss heute und morgen und am folgenden Tag wandern. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Jerusalem, Jerusalem, das da tötet die Propheten und steinigt die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Nein, mein ganzes Ziel in dem ganzen Vorgehen ist, dass ihr umkehrt, ist euch zu retten, ist euch die Versöhnung anzubieten. Deswegen ist Jesus ja gekommen und das legt er ihn hier immer wieder dar. Und eben auch in diesem, er ist gekommen, ja, zu sagen, wie sieht es aus, welche Veränderung, welche Frucht gibt es in deinem Leben? Und als es dort gar keine erkennbare Veränderung von Gott kam, kündigt er eben dieses Gericht an. Und dann fragt er seine Zuhörer und sagt, okay, was denkt ihr, was wird mit diesen Pächtern geschehen? Und sie sagen, ja, sie werden gerichtet werden. Und Jesus bestätigt ihr Urteil und sagt, ja, habt ihr denn nie gelesen? Psalm 118, Verse 22 und 23. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen. Es ist ein Wunder vor unseren Augen. Das stand dort schon drin, das war angekündigt gewesen und das erfüllt sich jetzt. Und er macht hier noch die Anwendung, erklärt, dass jetzt das Reich, Vers 43, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Okay. Wer ist das? Okay. Das Reich Gottes wird von euch genommen und einer anderen Nation gegeben, die seine Früchte bringen. Mit wem spricht er? Den Hohenpriestern, den Schriftgelehrten. Er sagte, ihr hattet die Verwaltung für Gottes Auftrag. Aber ihr seid diesem nicht nachgekommen. Ihr habt euch nur um euer Prestige gekümmert. Gerade zu der Zeit hatten die Hohepriester immer wieder Gefechte. Es gab irgendwie in 40 Jahren 26 verschiedene Hohepriester, weil die sich immer gegenseitig angeklagt, umgebracht haben und alles Mögliche. Und er sagte, weil ihr so seid, weil es bei euch keine Frucht eines veränderten Lebens gibt, weil Gott nicht in eurem Leben erkennbar ist, werde ich das von euch wegnehmen und werde es einer anderen Nation geben. Ich werde die Verwaltung für Gottes Wirken nicht mehr auf euch, den Leitern von Israel, lassen, sondern jemand anders geben, nämlich der Gemeinde. Okay? Damit sage ich nicht, dass das Israel ersetzt, sondern es geht hier um die Verwalter. Und das waren die Leiter von Israel. In Römer 11, Vers 25 und 26 steht, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden. Also er sagt nicht, Israel kommt weg und jetzt kommt was Neues, sondern die Verwalter, die Leiter von Israel, die haben ihre Aufgaben nicht wahrgenommen. Es gibt nicht diese Frucht. Ich nehme sie weg und ich gebe eine neue Leitung. Und dann Vers 44. Wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Also wer sich an diesen Stein stößt, wird zerstört. Wer ist dieser Stein? Naja, der Eckstein, den wir eben hatten. Christus. Okay? Wer sich daran stößt, wem das ein Anstoß ist, der kann versuchen, irgendwas damit zu machen, aber es wird nicht Christus zerstören, ja, er wird sterben, aber er wird auferstehen. Okay? Aber es wird einen selber zerstören. Und wer ihn ablehnt, wer ihn ignoriert, wird dem auch nicht entfliehen können, denn es heißt ja, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Also wer einfach ignoriert und sagt, ich kann so durchgehen, auf den wird er trotzdem fallen und er wird zerstört. Du kannst ihm nicht entfliehen. Die einzige Möglichkeit ist eben nicht dagegen zu kämpfen, sondern ihn anzunehmen. Deswegen steht schon im Psalm 2, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ja, und das ist ein eindeutig messianischer Psalm, wo er sagte, okay, statt dagegen zu kämpfen, statt diese Autorität abzulehnen, statt diese Autorität zu verweigern, beugt euch vor ihm, nehmt ihn an und er wird uns segnen. Das können die Schriftgelehrten nicht hinnehmen. Ja, sie erkannten, dass er von ihnen redet und sie versuchten, ihn zu greifen. Aber damit erfüllen sie genau das, was Jesus hier die ganze Zeit angekündigt hatte. Nun, wir können das bei denen belassen und sagen, ja, hat sich genau erfüllt. Jesus hat seine Autorität bestätigt und auch die Ankündigungen haben sich erfüllt. Passt. Aber ich denke, wir müssen uns auch fragen, was machst du mit Jesu Botschaft? Vielleicht sind da Elemente drin, die dir nicht gefallen. So wie es den Schriftgelehrten nicht gefallen hat, dass er jetzt den Tempel gesäubert hat, dass er gesagt hat, ich finde bei euch keine Frucht. Entweder wir lehnen dann die Botschaft bzw. den Botschafter ab, oder aber wir sagen, Herr, wir brauchen Veränderung. Und wir agieren wie die Zöllner, wie die Sünder und sagen, Herr, du hast recht. Da gab es Anweisungen von dir und ich habe sie ignoriert. Und ich habe vielleicht auch schon deine Vergebung angenommen, aber dann habe ich trotzdem so weitergelebt, wie ich es für richtig gehalten habe. Da hat es nicht diese Veränderung in der Frucht gegeben. Mein Leben ist nicht anders geworden. Wir dürfen zu ihm kommen und sagen, Herr, ich beuge mich vor dir. Ich beuge mich vor dir und sage, du hast recht und ich will umkehren. Ich will zurückkommen zu dir. Entweder zum ersten Mal zu sagen, bisher dachte ich immer, ich komme so durch, aber ich habe den Stein nicht berücksichtigt. Und ich will nicht erschlagen werden, ich will vergeben werden. Oder eben auch zum wiederholten Male zu sagen, Herr, ich merke, die Frucht ist nicht so da, wie sie sein sollte. Ich will nicht, dass du Konsequenzen bringen musst. Vielleicht nicht die endgültige Verwerfung, denn das wird nicht geschehen, wenn wir wirklich gläubig sind. Aber ich möchte, dass du Gefallen daran findest. Deswegen will ich auf dich hören und ich bitte dich, verändere du mich, wirke du an mir. Und wenn wir dieses erfahren haben, dann eben auch anderen diese Hoffnung weiterzugeben. Es muss dich nicht erschlagen. Jesus kam nicht, um sie zu erschlagen. Dann hätte er sich diese ganze Erklärung sparen können. Dann hätte er gleich beim ersten Mal, als der Herr der Herren und König aller Könige kommen können und alle mit dem Schwert seines Mundes töten, dann hätte er auch regiert. Aber er will das gerade nicht. Und im Moment will er es immer noch nicht. Deswegen ist noch Gnadenzeit. Und er macht dieses Angebot. Aber die Frage ist, was machen wir mit ihm? Es reicht nicht einfach, die Autorität theoretisch zu bejahen, wie die Leute hier im Gleichnis, zu sagen, ja, mache ich, wenn es dann keine Auswirkungen im Leben hat. Aber wenn man einsieht und sagte, bisher habe ich das nicht umgesetzt, aber Herr, ich brauche deine Vergebung, dann vergibt er gerne. Wie reagieren wir auf Jesu Autorität? Beugen wir uns vor ihm oder kämpfen wir dagegen an? Lass uns beten. Himmlischer Vater, es ist immer leicht, die Kritik an anderen zu sehen, was die falsch gemacht haben. Ich glaube, du hast es aufgeschrieben, nicht nur, damit wir sehen, was andere getan haben, sondern du möchtest zu uns reden. Und Herr, ich bete, dass wir auf deine Autorität richtig reagieren, dass wir uns vor dir beugen, dass du uns aufzeigst, wo wir verkehrt liegen. Entweder, weil wir immer so wie dieser Feigenbaum getan haben, als wenn alles in Ordnung ist, aber eigentlich gibt es überhaupt keine Frucht in unserem Leben, weil es kein Leben in uns gibt, weil wir Christus noch nie angenommen haben. Oder aber, ja, es gibt dieses Leben, aber es gibt nicht die Frucht, die dort sein sollte. Und Herr, ich bete, dass du an uns wirken kannst, dass erkennbar ist, dass du uns neu gemacht hast, dass du uns Leben gegeben hast. Und zwar nicht nur ein irdisches Leben, das wir atmen, sondern ein geistliches Leben, das aus uns und durch uns der Geist Gottes fließt, der anders reagiert, der eine andere Hoffnung hat, weil du da bist. Herr, ich bete, dass das für uns nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern Realität ist. Und dass du uns hilfst und dass du auch dort änderst, wo du Änderungen haben möchtest. So wollen wir uns dir anbefehlen, danken dir für deine Worte und bitten, Herr, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes sind, dass du uns hilfst in der Umsetzung und dass wir auch die Hilfe in Anspruch nehmen, wenn wir vielleicht das nicht alleine schaffen, sondern auch die Unterstützung von Geschwistern brauchen, definitiv deine. Ohne dich ist dieses nicht möglich. Danken dir für dieses, dein strenges Wort, aber dein liebevolles Wort. Und wollen einfach bitten, dass es bei uns die von dir beabsichtigte Wirkung erzielt, dass wir Frucht bringen zu deiner Ehre. In Jesu Namen.